Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mehr als 20 Jahre lang gab es im Bistum Münster eine Beratungsstelle für Opfer organisierter sexueller und ritueller Gewalt. Es kamen Menschen, die sich erinnerten, dass sie als Kinder in schwarzen Messen gequält und vergewaltigt wurden. Doch bislang konnte oder wollte keines der Opfer diese Erinnerungen beweisen. Und so ist seit Jahren umstritten, ob es wirklich geheime Netzwerke gibt, die Kinder in satanistischen, völkischen oder anderen Ritualen quälen und diese Verbrechen mit weltanschaulichen oder religiösen Vorstellungen verbinden. Oftmals sind die Berichte der Opfer so grausam, dass kaum jemand ihnen glauben will. In der Beratungsstelle in Münster war das anders. Doch im März hat das Bistum die Beratungsstelle geschlossen. Michael Weisfeld wollte wissen, was dahinter steckt.
Warum das Bistum die Beratungsstelle geschlossen hat, ist nicht leicht zu erfahren. Monatelange Beratungen seien vorausgegangen, höre ich. Aber hinter verschlossenen Türen. Ich bitte um ein Interview, das Bistum lehnt ab. Bleibt nur die schriftliche Erklärung von Antonius Hamers. Der ist Beauftragter für die Ehe-, Familien- und Lebensberatung des Bistums.
Es stehen hier die Aussagen über die Existenz ritueller Netzwerke auf der einen Seite, den Aussagen der Nichtbeweisbarkeit ritueller Gewalt auf der anderen Seite gegenüber. Es sind weder Theorien über rituelle Netzwerke belegt, noch konnte ritueller Missbrauch durch angeblich im Verborgenen organisierte Täterorganisationen nachgewiesen werden. Die Fortführung der Beratungsstelle ist vor diesem Hintergrund nicht mehr länger vertretbar.
Zum 13. März wurde die Beratungsstelle geschlossen. Einen Tag zuvor war im Spiegel ein Artikel erschienen mit der Überschrift »Im Wahn der Therapeuten«. Der Tenor? Rituelle Gewalt gibt es nicht. Das ist eine Wahnidee von Therapeuten. Was die betroffenen Frauen berichten, haben sie nicht erlebt. Es sei ihnen Jahre später von ihren Therapeutinnen eingeredet worden. Das Bistum Münster war das einzige unter den katholischen Bistümern in Deutschland, das eine solche Beratungsstelle unterhielt. Brigitte Hahn, jetzt im Ruhestand, war von Anfang an dabei.
Meine Beratungsstelle, in der ich gearbeitet habe, hieß Fachstelle für Sekten- und Weltanschauungsfragen. Das ist 1996 eingerichtet worden als neue Stelle. Und 2000 fing es an mit dem Thema Gewalt in Sekten, was dann hinterher unter dem Stichwort rituelle Gewalt firmiert hat und was hinterher auch zu meinem Schwerpunkt geworden ist. Und dann kamen eben zunehmend Beratungsanfragen von Betroffenen selber, von Angehörigen. Und es war ein ausdrückliches Angebot für diese Menschen.
Unterstützung fand Brigitte Hahn auch außerhalb Münsters in den benachbarten Bistümern.
Wir haben einen Beirat gehabt, wo mein Vorgesetzter drin war, dann aus dem Bistum Essen jemand, aus dem Bistum Osnabrück. Wir haben mal das Buch Rituelle Gewalt, das Unheimliche unter uns veröffentlicht mit Zustimmung der drei Bistümer und Zustimmung der Bischöfe. Während meiner Tätigkeit habe ich viel Unterstützung erlebt. Ich habe sehr viel Tagungen gemacht.
Bis zu 200 Leute nahmen an solchen Tagungen teil. PsychotherapeutInnen, MitarbeiterInnen von Polizei, Justiz und anderen Behörden. Betroffene Frauen berichteten von dem, was sie in den Sekten als Kinder überlebt hatten. Von Ekeltraining und Nahtoderfahrungen. JournalistInnen waren dabei, so auch die Zeitung des Bistums Münster, Kirche und Leben. Deren Tagungsbericht erschien auch auf Facebook und rief Proteste der satanistischen Gruppe Brotherhood of Samael hervor. Christoph Haferkamp, damals Chefredakteur der Bistumszeitung.
Wir waren dann erstaunt, dass es sehr heftige Reaktionen gab von dieser Gruppe. Immer wieder Kommentare, unter anderem von jemandem mit dem Namen Francis Dollarhide, der wohl zu dieser Gruppe gehört. Und man merkt, da ist jetzt nicht jemand, der eine sachliche Auseinandersetzung sucht, sondern er will einfach herabsetzen, schlecht machen. Das war so heftig, dass mein Stellvertreter entschieden hat, das Ganze abzuschalten. Er hat den Bericht ganz aus Facebook rausgenommen, um keine weiteren Reaktionen hervorzurufen.
Die Satanisten haben im kleinen Rahmen einen Erfolg gehabt.
Ja, sie haben auch triumphiert, wie dann auf deren Homepage zu sehen war.
Ein Sprecher der Gruppe nennt sich Francis Dollarhide. Das ist der Name eines Serienkillers in den Romanen und Gruselfilmen Das Schweigen der Lämmer, Roter Drachen und andere. Vor gut einem Jahr, im Juni 2022, stellte eine Historikerkommission ihre Studie über sexuelle Gewalt im Bistum Münster vor. In einem Kapitel geht es um, so die Überschrift, rituelle Elemente.
Ein Therapeut, der den Betroffenen begleitete, sprach in einem Interview mit uns von einem mutmaßlichen Zirkel, zu dem auch Kleriker, Pfarrer und Küster gehörten und die Gewaltrituale praktiziert hätten. Die große Narbe im Rücken des Betroffenen, die eine MRT-Aufnahme zeige, deute seiner Ansicht nach auf eine solche rituelle Misshandlung hin.
Und weiter?
Schließlich gibt eine Meldung einer Betroffenen beim Bistum aus dem Jahr 2020 Hinweise auf sexuellen Missbrauch durch okkulte oder satanische Sekten, an denen auch ein Priester beteiligt gewesen sein soll. Sie gibt an, um das Jahr 2010 eine Traumatherapie begonnen zu haben, innerhalb derer ihr deutlich geworden sei, dass sie von frühester Kindheit an in einen satanischen Kult eingebunden gewesen sei.
Soweit das offizielle Gutachten. Priester waren für die satanistischen Sekten besonders wichtig, sagt Brigitte Hahn, langjährige Leiterin der jetzt geschlossenen Beratungsstelle.
Weil man dadurch, dass sie beteiligt waren, sagen konnte, wir sind besser als die Christen. Wir sind die Sieger. Die Kleriker sind natürlich sehr geschult, Rituale durchzuführen. Dafür brauchten diese Sekten Kleriker, um Rituale durchzuführen, aber mit einem anderen Vorzeichen. Und es wurde auch immer berichtet, dass kirchliche Räume benutzt wurden, Kirchen oder abgelegene Kapellen zum Beispiel. Und es müssen natürlich auch Menschen beteiligt gewesen sein, die Zugang hatten zu Schlüsseln, um in eine Kapelle reinkommen zu können.
Brigitte Hahn hat in ihrer Beratungsarbeit viel erfahren. Auch über Täter.
Da haben mir Frauen berichtet, dass sie auf ein Plakat geguckt haben, wo es um politische Werbung ging und sagten, da habe ich einen Täter erkannt. Es gab immer wieder auch Berichte, dass Kleriker dabei waren oder andere Mitarbeiter aus kirchlichen Organisationen, aber auch viele andere aus allen möglichen Organisationen.
Für Täter war die Beratungsstelle eine ständige Gefahr, meint Brigitte Hahn.
Weil wir ja ein Thema vorangebracht haben, was andere nicht anfassen wollten. Es fallen auch Namen in so Beratungsgesprächen und das ist natürlich bedrohlich für Täter.
Und das Ende der Beratungsstelle, eine Beruhigung.
Man guckt nicht mehr genau hin, man will es nicht mehr wissen und für mich wirkt das wie Täterschutz.
Das Bistum verwahrt sich aufs Schärfste gegen diesen Vorwurf, schreibt dazu die Pressestelle auf Anfrage des Deutschlandfunks. Ziel des Bistums sei es, dass Täter, die sexuelle Gewalt ausgeübt haben, strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Ich treffe die Diplompädagogin Friederike Säuberlich. Sie hat mit Menschen gearbeitet, die sich erinnerten, dass sie als Kinder rituelle Gewalt erlitten hatten. Zu Säuberlichs Aufgaben gehörte es, solche wenig stabilen, gefährdeten Menschen in betreutes Wohnen zu vermitteln. Sie nahm eine Frau sogar in ihre eigene Familie auf. Diese Frau sei in eine satanistische Sekte hineingeboren und als Kind misshandelt und vergewaltigt worden. Als Erwachsene habe sie fliehen können.
Sie war noch im Täterkontakt, ja. Ich hatte mich, bevor ich sie aufnahm, bei der Polizei Gütersloh beraten lassen von der Opferschutzbeauftragten dort, ob mir irgendwas drohen könnte, wenn ich sie in Familienpflege nehme, weil klar war, sie ist im Täterkontakt. Da wurde ganz klar die Aussage getätigt von der Polizei, dass sie sich sicher sind, dass es sowas gibt. Und sie mir dazu geraten haben, sie aufzunehmen, haben gesagt, die hat sonst keine Chance, da rauszukommen.
Seit dem Artikel vom März dieses Jahres mit der Überschrift »Im Wahn der Therapeuten« hat der Spiegel 3 weitere Artikel veröffentlicht, alle mit ähnlichem Tenor. Die schlimmen Erinnerungen der betroffenen Frauen entstammen nicht wirklichen Erlebnissen, sondern der Fantasie ihrer TherapeutInnen. Friederike Säuberlich ist in einer Gemeinde der Evangelischen Kirche von Westfalen aktiv.
Also ich bin Presbyterin bei uns in der Gemeinde und ich war wirklich entsetzt darüber, wie die EZW sich dazu positioniert.
Die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen.
Insbesondere Herr Funkschmidt, dass das eine Verschwörungstheorie sei, rituelle Gewalt.
Und dann gibt es das spezielle Thema des rituellen Missbrauchs oder heute heißt rituelle Gewalt. Und in dem Zusammenhang ist die EZW beschäftigt, weil sich um eine Verschwörungstheorie, eine klassische, handelt.
Der Theologe Kai Funkschmidt in einem ARD-Interview 2022. Damals sprach er für die EZW, heute arbeitet er nicht mehr dort. Den TherapeutInnen wirft er vor:
Die sagen nur, wir behandeln die Opfer, wir glauben den Opfern, wir teilen ihre Betroffenheit und so weiter. Das ist aber kein Argument. Meine Betroffenheit ersetzt nicht Belege für so schwere Verbrechen. Wenn man die Frage gar nicht stellt, beziehungsweise sie zurückweist als fehlende Empathie, dann hat man kein Interesse an Erkenntnis, dann hat man Interesse daran, sein Herz zur Schau zu stellen.
Aber es gibt auch TherapeutInnen und NeurowissenschaftlerInnen, die Argumente vorbringen für das, was der Theologe Funkschmidt eine Verschwörungstheorie nennt. Dabei ist unstrittig, dass man Menschen falsche Erinnerungen einreden kann. Aber die Fälschungen hinterlassen im Gehirn ganz andere Spuren als echte Traumata, meint Jutta Stegemann, bis März dieses Jahres Leiterin der Beratungsstelle beim Bistum Münster.
Traumatische Erinnerungen haben eine ganz andere Qualität, werden im Gehirn ganz anders verarbeitet. Und es gibt auch Forschungen, die wirklich Schauspieler, die Erinnerungen wachrufen sollten, ins MRT gelegt haben oder multiple Menschen ins MRT gelegt haben und dann verschiedene Parameter gemessen haben und deutliche Unterschiede festgestellt haben. Das ist also nicht in derselben Qualität herstellbar wie die Originalerinnerungen. Da gibt es reichlich Forschung zu.
Falsche Erinnerungen und wahre Erinnerungen an schlimme Kindheitserlebnisse lassen sich anhand von Hirnströmen unterscheiden. Aber den Opfern, die ihre Peiniger bestraft sehen wollen, nützt das noch nichts. Bisher gibt es nur sehr wenige Gerichtsprozesse, bei denen es um rituelle Gewaltstrukturen ging und wo Täter vor Gericht standen. Das sei nicht verwunderlich, sagen die Opfer, denn sie hätten als Kinder zwei Dinge von ihren Peinigern lernen müssen. Erstens, du darfst niemals erzählen, was hier geschieht. Und zweitens, wenn du etwas erzählst, wird dir niemand glauben. Der Pfarrer Andreas Hahn ist Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen bei der Evangelischen Kirche von Westfalen und schreibt über rituelle Gewalt im Materialdienst der EZW.
Ja, leider gibt es zahlreiche Missbrauchsfälle und sadistische Gewalt. Diese findet auch in organisierter, netzwerkartiger Form statt. Und ja, es gibt auch religiös motivierte sexuelle Gewalt.
Aber dennoch warnt auch Hahn davor, den Betroffenen zu glauben, etwa wenn sie berichten, sie seien in satanistischen Sekten misshandelt worden. Andreas Hahn schreibt:
Es gibt satanistische Gruppen in Deutschland, jedoch sind sie nach übereinstimmender Einschätzung von Weltanschauungsexperten eher klein. Selbst eine bekannte Gruppe wie die Fraternitas Satoni dürfte nur etwa 50 Mitglieder haben. Sogar zur Thelema Society rechnen sich maximal 150.
Ein Anführer dieser Gruppe wurde 1992 wegen Vergewaltigung und Körperverletzung zu 6 Jahren Haft verurteilt. Er hatte eine junge Frau im Rahmen eines sogenannten Ausbildungsabends seiner Sekte erst mit einer brennenden Zigarette im Genitalbereich gequält und die weinende und schreiende Frau dann vergewaltigt, so der Vorsitzende Richter am Landgericht Lüneburg bei der Urteilsverkündung. Andreas Hahn schreibt:
Von erhöhter Gewaltbereitschaft ist nichts bekannt. In kultisch-satanistischen Gruppen geht es eher um Freiheit, um die Umwertung von Werten, um Sinnenfreuden und Überlegenheitsgefühle.
Insgesamt 4 Artikel zum Thema rituelle Gewalt bringt der Spiegel. Nachdem die ersten beiden erschienen sind, finde ich Andreas Hahn in einem Facebook-Chat. Er kündigt einen weiteren Artikel an.
Morgen erscheint im Spiegel ein sehr guter Artikel zu dem Thema.
Ihm antwortet Francis Dollarhide, der Satanist mit dem Aliasnamen eines Serienkillers und ein Sprecher der Brotherhood of Samael.
Es gibt einen Teil 2? Hervorragend!
Ja, Julian A.E.
Ein Redakteur beim Spiegel.
Julian A.E. hat mich interviewt. Erscheint morgen im Spiegel.
Werde mir umgehend die Printausgabe besorgen.
Auf die Nachfrage des Deutschlandfunks, ob er keine Bedenken habe, mit Satanisten zu chatten, antwortet Hahn:
Wir reden und schreiben nicht nur über Gruppen und Personen, sondern sprechen tatsächlich mit ihnen. Manchmal gehört auch ein Chat dazu.
Francis Dollarhide dient bei der Bundeswehr, sagte er der US-Zeitschrift Vice. Die Fotos dort zeigen ihn unter einer schwarzen Maske, zu der auch glänzende Teufelshörner gehören. Auf Facebook hat er sich vehement gegen die Tagungen im Bistum Münster über rituelle Gewalt ausgesprochen und bestritten, dass es solche Verbrechen gegen kleine Kinder gibt. Im Chat zwischen ihm und dem evangelischen Weltanschauungsbeauftragten Andreas Hahn schreibt Andreas Hahn:
Der Knackpunkt ist wohl die UBSKM. Wir bleiben dran.
Die unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, kurz UBSKM, ist ein Amt der Bundesregierung. Sie geht den Fällen sexueller Gewalt in verschiedenen Milieus nach, etwa in Sportvereinen und bei den Zeugen Jehovas.
Mittlerweile sehe ich diese Gruppierung nur noch als wenig mehr als eine weitere Selbsthilfegruppe an,
antwortet selbstbewusst der Satanist.
Jep, aber sehr einflussreich.
Auf die Nachfrage des Deutschlandfunks, ob Andreas Hahn die UBSKM als Selbsthilfegruppe sieht, antwortet er:
Nein, vom Kontext her ist klar, dass niemand von uns beiden,
also weder der Satanist noch der Pfarrer,
das in strengem Sinne gemeint hat.
Friederike Säuberlich, die Presbyterin einer westfälischen Gemeinde, weiß nicht so recht, was in ihrer Kirche vor sich geht.
Das, was ich bisher rausbekommen habe, ist, dass das sehr unterschiedlich in der Kirche gesehen wird.
Auf der einen Seite stehen die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, EZW, und die Weltanschauungsbeauftragten der Landeskirchen.
Aber auf Ebene der Pfarrer sieht das schon ganz anders aus. Und auf Ebene der diakonischen Beratungsstellen noch mal ganz anders. Da gibt es Menschen, die mit Opfern ritueller Gewalt schon zu tun hatten, die das Ganze sehr differenziert sehen.
Ich bemühe mich um Interviews in den höheren Rängen der evangelischen Kirche, ernte aber nur Schweigen. Und die katholische Kirche lässt mir mitteilen:
Die Deutsche Bischofskonferenz hat das Thema bisher nicht behandelt, auch weil uns keine Fälle bekannt sind.
Ja, und so bleibt die Frage offen, ob es geheime Netzwerke gibt, die Kinder in schwarzen Messen quälen und sexueller Gewalt aussetzen. Michael Weisfeld hat versucht, Licht ins Dunkel zu bringen.